Deine und meine Schuld ist bezahlt. Der Appell an dich und an mich: akzeptiere, dass deine Schuld bezahlt ist. Durch das Abendmahl sind wir eingestimmt. Und das Abendmahl stimmt uns dankbar und froh. Als ich hier saß, musste ich an eine Begebenheit vor 7, 8 Jahren denken. Das war die Zeit, als ich gerade das Abitur gemacht habe und man lebte von BAföG, man war sehr, sehr knapp bei Kasse und das ging das Auto kaputt. Eine Katastrophe in so einer Situation. Ich habe dann das Auto privat abgegeben, ein neuer Motor musste eingebaut werden in das Auto und ich hatte das Auto dann zur Reparatur gegeben. Ohne Auto ist ja heutzutage schon schwierig zu leben. Und als ich das Auto abgeholt hatte, wollte ich die Reparatur bezahlen, den Motor bezahlen. Und was sagte mir derjenige, der das Auto gemacht hat? Ist bezahlt. Jemand hat für dich bezahlt. Es waren damals 400 Euro. Das war für mich in der Situation, war das unglaublich viel Geld. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ist bezahlt. Ich weiß bis heute nicht, wer es bezahlt hat. Irgendjemand hatte meine Schuld bezahlt. Es fiel mir schwer, das zu akzeptieren. Und ich habe versucht und überlegt, wer könnte das sein? Wer könnte das gemacht haben? Ich habe hier und da versucht zu fragen, durch Fragen herauszufinden, wer hat das bezahlt? Weil mich hat das gequält, weil am liebsten hätte ich diese Schuld beglichen, bezahlt. Wäre ich selbst dafür aufgekommen, um das zu bezahlen. Aber ich weiß es bis heute nicht, wer meine Schuld bezahlt hatte. Es fällt uns Menschen schwer, das manchmal zu akzeptieren. Deine Schuld ist bezahlt. Und das sehen wir am Kreuz, dass unsere Schuld bezahlt ist und das sollte uns froh und dankbar stimmen. Wir gehen weiter in Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Und ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Paulus schreibt an die Römer und er zeigt, was Gerechtigkeit Gottes ist, was das bedeutet, gerechtfertigt vor Gott zu sein. Und er zeigt auch, wie wir gerechtfertigt vor Gott werden können. Und zwar mit dem Beispiel von Abraham zeigt er aus Glauben. Wir können nichts dafür tun, wir können das glauben, wir können akzeptieren, meine Schuld ist bezahlt. Wenn wir eingestehen, jawohl, es war notwendig, wir könnten das selbst nicht bezahlen, wir haben nicht so viel Mittel gehabt, um dafür aufzukommen. Im 12. Kapitel haben wir gesehen, was bedeutet das für mich als Bürger im öffentlichen Leben, der Obrigkeit gegenüber, dass wir der Obrigkeit untertan sein müssen. Was bedeutet das, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, welche Auswirkung hat dort die Gerechtigkeit Gottes, dass wir in Liebe uns begegnen und dass wir einander höher achten als uns selber. Es geht also nicht um die Frage, also bis Römer Kapitel 8 ging es um die Frage, wie werde ich gerettet? Und jetzt geht es um die Frage, wie lebe ich als Geretteter? Welche Auswirkungen hat das? Diese Frau kennt ihr mit Sicherheit nicht, Kim Casali, eine Neuseeländerin. Liebe ist. Aber wenn ihr diese Bilder mit Sicherheit schon mal gesehen habt, Liebe ist. Sie hat irgendwann mal angefangen, für ihren Mann so kleine Karikaturen zu zeichnen, einfach aus Liebe, als Aufmerksamkeit. Und sie hat das gezeichnet und die sind ja um die Welt gegangen. Diese Bilder, Liebe ist, und dann sind verschiedene Aspekte. Aber das sind alles menschliche Aspekte. Und da kann man einfach sehen, ist zwar nett, aber ist das wirklich Liebe? Manchmal scheint es so ein bisschen abstrakt zu sein, was Liebe wirklich ist. Und ich kam dadurch dann eben auf den Titel des Predigtthema heute, Liebe ist. Und zwar nach Römer Kapitel 13, 8 bis 14. Was ist Liebe wirklich? Und da werden wir sehen, was Liebe, wie Paulus Liebe beschreibt. Nochmal kurz, Kapitel 3 bis Kapitel 8. Da ging es um die Gabe der Gerechtigkeit. Wir sind gerechtfertigt worden. Und dann ab Kapitel 12 geht es darum, was ist unsere Aufgabe als Gerettete? Was hat uns Gott in die Hand gegeben, damit wir daraus leben. Ich musste daran denken, wenn wir vielleicht zu Hause eine gute Hilti, einen Stemmhammer haben von Hilti. Und wir müssen unser Bad erneuern und sind mit Hand, mit Hammer und Meißel, Fliesen am Abklopfen und dann kriegen wir Besuch und unser Freund sagt, du hast auch ein Hilti, super neues Gerät, warum benutzt du das nicht? Du bist hier mit Hammer und Meißel zugange. Werde dir doch bewusst, du hast was bekommen, damit geht es doch viel schneller. Und das will Paulus hier deutlich machen, was wir bekommen haben, werdet euch bewusst, welche Aufgabe ihr dadurch habt. Es geht um das neue Sein in Kapitel 3, Vers 8. Und Kapitel 12 um das neue Tun, wie sich das auswirkt. Es ging um das Leben in uns, Kapitel 3 bis 8, und dann geht es um das Leben aus uns heraus. Um die Einwirkung, wie das Evangelium auf uns einwirkt, und dann um die Auswirkung. In unserem Text wendet sich Paulus an jeden Menschen einzeln. Und er spricht den Umgang mit uns einzelnen Menschen, die wir in Jesus Christus sind, an. Ich möchte einmal den Text lesen. Römer Kapitel 13, die Verse 8 bis erstmal bis Vers 10. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Paulus knüpft hier mit dem Wort schuldig oder schuldig sein an Vers 7 an. Dort sagt er, gib dem Staat, was ihr dem Staat schuldig seid, die Steuern und so weiter. Aber ihr seid auch untereinander etwas schuldig. Und zwar die Liebe an unserem Nächsten. Man hat hier das Gefühl, dass Paulus sehr weit, sehr breit ausholen könnte, was das im Einzelnen bedeutet, den Nächsten zu lieben, in der Ehe, den Nächsten zu lieben, in der Nachbarschaft, den Nächsten zu lieben, in der Freundschaft, den Nächsten zu lieben, wo auch immer wir sind. Aber Paulus fasst das hier alles zusammen und sagt einfach, liebe deine Nächsten. Und das hat viele Ausdrucksmöglichkeiten. Das hat viele Bereiche, die uns ansprechen oder die Bereiche in unserem Leben, die angesprochen werden. Und Paulus nimmt hier in gewisser Weise eine Abkürzung. Und er zeigt das Prinzip, das schon hinter den Geboten dahinter stand, hinter den Geboten Gottes. Es ging nicht darum, die Gebote im Einzelnen haargenau zu erfüllen, sondern das Prinzip dahinter war immer Liebe. Liebe bindet auch unser Wollen mit ein. Ich will meine Nächsten lieben, ich will ihnen Gutes tun. Ich will nicht einfach nur etwas tun, um das abzuhaken, sondern es ist mein Bedürfnis, mein Verlangen. Ich will es tun. Das schließt die Liebe mit ein. Paulus stellt hier auch schon in Kapitel 12 die Liebe in den Mittelpunkt. Und er zeigt auch dort schon an einigen Beispielen, was das bedeutet, Gastfreundschaft zum Beispiel zu üben, die zu segnen, die uns verfolgen und so weiter. Liebe deinen Nächsten. Es ist nicht eine Option, es ist nicht, dass Paulus sagt, ja, wenn ihr euch gerade danach isst, dann liebt das, sondern es ist eine Pflicht als uns Christen, es ist ein Bedürfnis. Also Pflicht nicht in dem Sinne, dass wir das tun müssen, sondern es ist ein Bedürfnis. Wenn wir erkannt haben, was am Kreuz passiert ist, welche Schuld uns vergeben ist, dann können wir nicht anders, als unseren Nächsten zu lieben, dann haben wir dieses Bedürfnis. Wir haben seit unserer Wiedergeburt eine Hypothek, ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, eine Hypothek, den Nächsten zu lieben. So wie ein Kind in Deutschland, wenn das geboren wird, also seit einigen Jahrzehnten ist ja Haushaltsschulden und Schulden und so weiter ja immer wieder Thema, auch in den Nachrichten. Ein deutscher Bundesbürger, wenn er in Deutschland geboren ist, ich glaube, der hat schon seit der Geburt, der hat noch nichts getan, nichts verschuldet, kein Wort gesagt, aber ich meine um die 27.000 Euro Schulden pro Kopf in unserem Bundeshaushalt. Ich weiß nicht, warum dann so viele unbedingt nach Deutschland wollen, aber vielleicht ist das auch gut, je mehr Menschen, desto mehr verteilen sich die Schulden dann auf den Einzelnen. Aber wir sehen, wir sind in einer Schuldhaftigkeit. Seit der Wiedergeburt sind wir in dieser Schuldhaftigkeit. Wodurch? In Matthäus Kapitel 18, dort lesen wir von zwei Knechten. Der eine Knecht bekommt 10.000 Talent Schulden erlassen. Er bittet darum, er fleht, er sagt, ich kann das nicht bezahlen. Und ihm wird diese große Summe, die er im Leben nicht abtragen, nicht abzahlen könnte, wird erlassen. Er bekommt zu hören, okay, ich vergebe dir, du musst das nicht mehr zurückzahlen. Was macht dieser Knecht? Er geht zu seinem Nächsten, der ihn 100 Gulden oder Denare schuldet, und er fordert sie bei ihm ein und er sagt sogar, geh ins Gefängnis, bis du nicht alles bezahlt hast. Diese Handlung, so wie er gehandelt hat, wird, glaube ich, in allen Kulturen dieser Welt als ziemlich undankbar und als sehr unmoralisch gesehen. Da ist einer, der mir so viel vergeben hat, und man müsste doch in sich gehen und sagen, Mensch, der hat mir viel mehr vergeben und mein Nächster ist so wenig an mir schuldig geworden oder hat so wenig Schulden bei mir, ich muss ihm das doch auch vergeben, so wie mir vergeben ist. Aber er realisiert das nicht, er geht nicht in sich, sondern er geht zu seinem Nächsten, der ihm so wenig im Vergleich schuldet, und er sagt, ich will, dass du mir das alles zurückzahlst. Was will dieses Gleichnis sagen? Ganz gleich, auch im Gemeindeleben gibt es Verletzungen. Ganz gleich, was meine Brüder, was meine Schwester mir angetan haben. Die Schuld, die Jesus mir und dir vergeben hat, ist viel, viel größer. Und wenn wir das realisieren, wenn wir in uns gehen, was Jesus getan hat für uns, dann sollte es uns leichter fallen, auch unserem Nächsten zu vergeben. Zu sagen, ich vergebe dir. Jesus hat mir viel mehr vergeben. Viele von uns haben ein Eigenheim, wenn ich so in die Reihen blicke. Die meisten haben gebaut. Ich weiß nicht, was für ein Gefühl ihr hattet, als ihr das erste Mal zur Sparkasse, zu eurer Bank gegangen seid und unterschrieben habt. 100, 200, 300.000 Euro, ich weiß es nicht. Und dann, wenn man wieder rausgeht, unterschrieben hat, so eine Riesenschuld, und man geht raus, und was sind so die Gedanken, die einen bewegen? Jetzt muss ich aber, wie viele Jahre muss ich jetzt dafür arbeiten, das abzubezahlen? Wie lange werde ich brauchen? Werde ich das überhaupt schaffen? Habe ich überhaupt so viel? Was ist, wenn ich krank werde? Und so weiter. Diese Gedanken, die gehen dann einen durch den Kopf. Haben wir auch dieses Gefühl unserem Nächsten gegenüber, dass wir sagen, Mensch, ich will meinen Nächsten lieben. Ich bin es ihm schuldig. Jesus hat mir vergeben und ich will meinem Nächsten auch vergeben. Paulus sagt hier, schuldet einander Liebe. Es heißt hier, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Damit will Paulus nicht sagen, also in der Liebe könnt ihr ruhig schuldhaftig bleiben, sozusagen das nicht zurückzahlen, sondern er sagt hier, ihr werdet das nie abzahlen können. Ihr werdet nie bis zum Punkt kommen zu sagen, jetzt habe ich alles abbezahlt, jetzt sind wir quitt, sondern es wird eine lebenslange Schuld bleiben. Paulus spricht hier nebenbei bemerkt nicht ein finanzielles Thema an. Das heißt, ihr seid niemand etwas schuldig. Heißt das dann, dass wir keine Schulden machen dürfen im Finanziellen? Dass wir nicht etwas Größeres uns anschaffen sollen und zu sagen, dann eine Hypothek zu haben? Die Bibel spricht an einigen Stellen, das möchte ich nur kurz nebenbei erwähnen, an einigen Stellen von Geld leihen und dass es auch durchaus legitim ist, Geld zu leihen. Natürlich warnt die Bibel auch vor Leichtsinn, vor finanziellem Leichtsinn, aber hier sagt Paulus, spricht Paulus das an, und das heißt zum Beispiel in Matthäus 5, gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen will. Also das ist durchaus Thema in der Bibel. Aber natürlich wird auch gewarnt vor einem leichtfertigen finanziellen Umgang. In Römer Kapitel 1, Vers 14, dort sagt Paulus, ich bin ein Schuldner der Griechen. Er hatte dieses Bewusstsein gehabt, ich bin ein Schuldner der Griechen. Ich muss zu den Griechen, zu den Nationen, zu den Heiden gehen, ich muss ihnen das Evangelium verkündigen. Weil das, was Jesus an mir getan hat, das kann ich nicht für mich behalten. Ich muss das rauslassen, ich muss das den Menschen sagen, ich will, dass andere Menschen auch von Jesus hören. Paulus zitiert hier aus 3. Mose, Vers 19, 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man hört gelegentlich mal in den Medien oder vielleicht auch von Religionslehrern, der Gott im Alten Testament ist ein furchtbarer Gott, ist ein rachsüchtiger Gott, der Gott im Neuen Testament ist ein liebevoller Gott. Wir sehen hier, Paulus zitiert das Alte Testament und dieses Gebot der Nächstenliebe ist im Alten Testament verankert. Das war schon seit immer Gottes Idee, Gottes Plan gewesen, dass man sich gegenseitig lieben soll, dass man sich gegenseitig achten soll. Die Gebote, die Paulus hier erwähnt, die beziehen sich auf diese zwischenmenschliche Beziehung. Nicht ehebrechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren und was da sonst an Geboten ist. Das sind nur Beispiele und Paulus sagt, das Prinzip, das dahinter steht, ist Liebe. Darum geht es letzten Endes. In Matthäus 22, Vers 34, und Paulus hatte sicherlich die Situation oder die Worte Jesu im Hinterkopf, als er diese Verse geschrieben hat, dort hat Jesus gerade die Sadduzäer argumentativ in die Flucht geschlagen und dann kommen die Pharisäer und fragen Jesus etwas und Jesus sagt ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Auch hier wird das wiederum zusammengefasst und hier sehen wir, dass die Liebe zum Nächsten gekoppelt ist an die Liebe zu Gott. Wir können nicht unseren Nächsten so lieben, wie Gott uns geliebt hat. Wir können nicht unseren Nächsten lieben, wenn wir Gott nicht lieben. Natürlich sind Menschen in dieser Welt auch nett und freundlich zueinander, aber diese Qualität der Liebe, die sogar so weit gehen kann, den Feind zu lieben, dem Feind zu vergeben, das kann nur Gott geben. Das kann nur aus der Beziehung zu Gott heraus resultieren. Das geht nicht anders. Nur im Christentum gibt es diese Maxime, diese Anweisung. Und wenn die Beziehung zu Gott gebrochen ist, dann bricht auch die Beziehung in der Ehe, dann bricht auch die Beziehung in der Partnerschaft, dann bricht die Beziehung in der Verhandlung, dann brechen überall die Dinge, die Beziehungen, wenn die Beziehung zu Gott gebrochen ist. Jesus formuliert das in Matthäus 7, Vers 12 nochmal etwas anders, aber ist im Sinn genau das Gleiche. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Man kennt diesen Spruch in der Welt so ein bisschen anders. Es ist vielleicht, könnte man sagen, die silberne Regel. Dort heißt es, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Aber Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Diese Formulierung in der Welt, die hört sich so passiv an. Wenn ich, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist so passiv. Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, alles ist gut, wir laufen uns vielleicht nicht über den Weg und es ist gut. Und Jesus sagt, nein, du sollst aktiv werden. Was du willst, dass man dir tut, dann geh los und tu es auch dem anderen. Dann werden wir uns vielleicht Gedanken machen und auch überlegen, Mensch, was möchte mein Nächster? Und ich gehe drauf los und ich tue ihm Gutes. Die Bibel sagt auch, wer da weiß, Gutes zu tun, tut es nicht, dem ist Sünde. Wer ist unser Nächster? Darauf gibt uns die Bibel auch eine Antwort in Lukas Kapitel 10. Dort erklärt Jesus vom barmherzigen Samariter, wer der Nächste ist. Es ist nicht der, der uns anlächelt. Es ist nicht unbedingt der, der uns sympathisch ist. Es ist nicht unbedingt der, der uns hilft. Sondern manchmal ist es der, den wir auf den ersten und auf den zweiten Blick vielleicht ein bisschen merkwürdig finden. Vielleicht nicht unbedingt sympathisch. Aber das ist auch unser Nächster. Und dem gegenüber sollen wir die gleiche Liebe erweisen, die gleiche Liebe zeigen. Und das ist Gottes Maßstab. Wenn es hier heißt, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist, dann bedeutet das nicht, dass das Gesetz abgeschafft ist. Dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt gesetzlos sind, das Gesetz geht uns nichts mehr an, sondern wir erfüllen das Gesetz. Wir machen alles, dass das Gesetz uns gegenüber keine Ansprüche mehr hat. Und das ist eben das Wunderbare, dass wir das in der Kraft Gottes machen können. Und Paulus macht es uns hier nochmal deutlich. Ihr erfüllt das Gesetz in der Liebe. Liebe bedeutet nicht, es ist alles okay, du bist wie du bist und ich bin wie ich bin. Und egal was du tust, egal was ich tue, es ist alles in Ordnung. Das möchte uns die Welt manchmal so verkaufen. Aber das ist nicht Liebe, sondern Liebe ist der Maßstab Gottes am Kreuz. Und da haben wir... Menschen haben in der Welt Schwierigkeiten, den Begriff Liebe zu definieren. Was ist Liebe? Wie wir das am Anfang gesehen haben, einfach so ein paar nette Comiczeichnungen, das ist nicht Liebe. Sondern Liebe ist das, was Gott am Kreuz getan hat. Und das ist das Wunderbare, dass wir das sehen dürfen. Liebe wie dich selbst, heißt es hier. Das ist keine Aufforderung zu Selbstliebe, sondern das heißt, wir lieben uns automatisch selbst. Wir sorgen uns, wir pflegen uns. Und selbst wenn wir Zweifel an uns selbst haben, dann dreht sich ja alles nur um uns. Das zeigt auch wiederum, dass wir uns selbst automatisch lieben. Und dieser Automatismus, der muss auf unseren Nächsten rübergehen, dass wir unseren Nächsten genauso lieben, genauso an ihn denken. Eine recht hohe Anforderung für uns, oder? Den Nächsten zu lieben, mit allen Ecken und Kanten. Und wie schnell passiert es, dass die Liebe manchmal erkaltet. Und übrigens, das Gegenteil von Liebe ist nicht Lieblosigkeit, sondern wir lesen in der Bibel Gesetzlosigkeit. Woher bekomme ich diese ganze Liebe, meine Nächsten zu lieben? Ich habe das Video kann jetzt nicht abgespielt werden. 1986, es war so ein lustiger Moment in der Formel-1-Geschichte. Alain Prost, ein französischer Formel-1-Fahrer, er kämpft sich bis auf die vierte Position. Das war im Grand Prix in Deutschland, Hockenheim. Er fährt, ich weiß nicht, wie lange die fahren, ich bin kein Formel-1-Fan, aber er fährt und er kämpft sich den vierten Platz. 100 Meter vor der Zielgerade, wo er einfahren könnte, was passiert? Ihm geht der Treibstoff aus. Was macht er? Er versucht erstmal mit seinen Körperbewegungen den Wagen weiterzuschieben, es funktioniert nicht. Dann steigt er aus und schiebt sein Auto vor sich her. Und wenn er es geschafft hätte, wäre er tatsächlich Vierter geworden und die anderen, die rasen an ihm vorbei. Und er schiebt und schiebt und das Publikum, das feuert ihn an, das jubelt. Und es war wirklich so ein Moment. Das ist eine Situation, die in die Geschichte eingegangen ist. Aber er musste eingestehen, dass, ich weiß nicht, 50 Meter vor der Zielgerade, da musste er weglenken von der Bahn runter, er hat es nicht geschafft. Vielleicht geht es uns so manchmal auch mit der Liebe. Wir versuchen, wir geben alles und irgendwann mal merken wir müssen jetzt aussteigen und wir müssen jetzt selber anschieben, wir müssen jetzt selber unsere Kraft einsetzen, investieren. Der Treibstoff ist aus. Deswegen auch das erste Thema war, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das zweite, die Liebe ist der Treibstoff. Die Liebe ist der Treibstoff. Es ist das Leben mit Jesus. Aus dem heraus können wir unseren Nächsten lieben. Wenn wir uns immer wieder bewusst werden, auch gerade am Abendmahl, was das bedeutet, dass wir Vergebung von unserer Schuld und Sünde bekommen haben, dass Jesus zur Sünde gemacht wurde, dass er die Trennung von Gott auf sich genommen hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und vielleicht hören wir das manchmal zu oft. Und diese Worte, Jesus ist für dich gestorben, Jesus liebt dich, er gab sein Leben, sie inflationieren vielleicht mit der Zeit. Man hört das so oft und ja, ich weiß das alles. Aber lass uns immer wieder bewusst darüber nachdenken, weil das ist unser Zentrum. Daraus schöpfen wir Kraft. Das ist unsere ganze Hoffnung. Wenn das nicht wäre, wir könnten gar nicht miteinander lieben. Wir könnten gar nicht als Gemeinde zusammenkommen mit so unterschiedlichen Charakteren, mit so unterschiedlichen Vorstellungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder darauf zurückkommen, was hat Jesus für mich getan? Und das ist unser Treibstoff. Das ist das, was uns voranbringt, was uns Kraft gibt und Hoffnung gibt. Liebe ist der Treibstoff. Und dann kommen wir ich muss leider etwas überziehen, bitte seht es mir nach. Wir sind aber schon bald am Ende. Liebe ist auch Leben im Licht. Liebe ist Leben im Licht. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 14. Und das tut, also die Nächstenliebe üben, praktizieren, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wenn uns die Liebe gepackt hat, wenn wir verstanden haben, was das bedeutet, dann können wir nicht so leben, als wäre die Bekehrung nie passiert. Dann können wir nicht so leben wie vor der Bekehrung, nach unseren eigenen Maßstäben, nach unseren eigenen Gutdünken, sondern es verändert sich etwas. Und Paulus sagt, und dies tut, praktiziert die Nächstenliebe, weil ihr die Zeit erkennt. Was ist denn das für eine Zeit? Und Paulus bezeichnet hier unsere Gegenwart als Nacht. Wir leben in der Gegenwart, in der Zeit, also Paulus sagt nicht heute das spezielle Datum, sondern er sagt, in welcher Phase lebt ihr gerade? In welcher Heilszeit-Epoche leben wir gerade? Was kommt als nächstes auf uns zu? Erkennt doch, wo wir gerade sind. Die Gemeinde ist da, Jesus ist in den Himmel entrückt und er wird wiederkommen. Realisiert das, was das für eine Zeit ist. Es wird eines Tages der Zeitpunkt da sein, dann werden wir entrückt. Und bis dahin praktiziert diese Nächstenliebe, tut es. Die Geschichte ist ja nicht eine Wechselwirkung von Ursache, also von Zufällen aneinandergereiht, von Ursache und Wirkung, wie uns das oft gesagt wird, sondern die Geschichte, Gott hält alles in seiner Hand. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und Gott gibt uns diesen Plan mit und er sagt, er lässt uns erkennen, wo wir gerade stehen können, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Dass wir unsere Gegenwart im Licht der Bibel deuten sollen. Es ist in der Zeit, eine Zeit, in der der Fürst dieser Welt die Oberhand hat, eine dunkle Zeit. Wir sehen Ellbogenprinzip ganz oft und die Ungerechtigkeit herrscht, die Lieblosigkeit herrscht. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, als Christ in dieser Welt zu leben. Aber es ist auch eine Zeit, in der wir leuchten können. Wenn es eine dunkle Zeit ist, dann können wir in dieser Zeit leuchten. Und das ist das Wunderbare, dazu fordert uns Paulus auf. Und er sagt, steht doch endlich mal auf vom Schlaf. Und das Wort für aufstehen heißt hier Hypnu im Griechischen. Daher kommt unser Wort Hypnose. Paulus schreibt nicht an eine physisch schlafende Gemeinde, sondern er weiß schon, dass sie wach sind. Aber er sagt, man kann geistig und geistlich schlafen. Aber er sagt, steht doch endlich auf, werdet wach, erkennt, was für eine Zeit ist und handelt. Und das ist wirklich wichtig. Und Paulus sagt, realisiert, wozu ihr berufen worden seid. Denkt daran, was Gott euch gegeben hat. Wenn ihr nochmal am Anfang zurückdenken, was für Werkzeuge Gott uns in die Hand gegeben hat. Er hat uns gerecht gemacht. Er will durch uns wirken. Er will uns befähigen, dem nachzukommen, wozu er uns berufen hat. Paulus sagt, steht auf von euren Liegestühlen. Steht auf von euren bequemen Sofas. Tut etwas. Liebt euren Nächsten. Lasst uns nicht nach der silbernen Regel leben. Ich lasse den anderen in Ruhe, er lässt mich in Ruhe, sondern geht aufeinander zu, praktiziert die Nächstenliebe. Paulus sagt, der Tag ist nahe. Das heißt, wir haben eigentlich das ist unsere absolute Hoffnung und Zukunftsperspektive. Viele Ideologien haben uns versprochen, es wird eine bessere Zeit kommen. Der Kommunismus hat gesagt, es wird mal so eine schöne Zeit kommen. Viele andere Ideologien haben das gesagt und es wurde schlimmer. Und hier sagt Paulus, es wird der Tag kommen. Es wird eines Tages das Licht da sein und das sollte uns doch wachrütteln, das sollte uns befähigen, aktiv zu werden. Das nächste große Ereignis im Kalender Gottes ist eben, dass er wiederkommt. Es gibt ein Lied, Auf, denn die Nacht wird kommen. Kennen wahrscheinlich viele. Das will uns einfach deutlich machen, dass wir nur wenig Zeit haben zu wirken. Aber Paulus sagt hier, auf, denn der Tag wird kommen. Zukunft. Wir haben Licht, wir haben Hoffnung. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir darauf zusteuern dürfen. Wir sollten unsere Gegenwart bewusst gestalten. Paulus sagt, zieht an. Werdet euch bewusst. Und das ist hier das ist hier die Heiligkeit gemeint. Zieht an, werdet euch bewusst, was wir, Alex hat am Anfang gesagt, an seinen Klamotten erkennt man, ob er jetzt gerade dran ist oder nicht. Liebe Geschwister, wir haben das Kleid der Gerechtigkeit an, sind wir uns dessen bewusst? Und demnach dürfen wir auch die Werke Gottes vollbringen, unseren Nächsten zu lieben. Und Paulus macht es hier auch bewusst, morgens, wenn du aufstehst, ziehst du deinen Morgenmantel, ziehst du ihn aus. Und du ziehst deine normalen Kleider an und du gehst jetzt deinen Tagesgeschäften nach. Und genau das seid euch bewusst. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen, zieht den neuen an, werdet euch bewusst und geht in den Tag. Und Paulus benutzt hier einige Beispiele, nicht mit Fressen, Saufen, nicht Unzucht und Ausschweifung und auch nicht mit Hader und Eifersucht. Das sind Dinge, die wir früher getan haben. Aber lasst uns jetzt wirklich die Werke der Gerechtigkeit tun. Wir haben dieses neue Kleid der Gerechtigkeit. Lasst uns das nochmal bewusst werden. Wir sollten uns immer wieder auch fragen, wodurch sind unsere Taten geprägt? Sind sie von der Nacht geprägt, in der wir leben? Oder sind sie von unserer Zukunft geprägt, auf die wir hinsteuern? Paulus schreibt den 1. Thessalonichern, denn ihr seid alle Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Es ist Zeit aufzustehen und aktiv zu werden, Salz und Licht zu sein. Wir sind nicht in erster Linie Vater und Mutter, wir sind nicht in erster Linie Ingenieur oder Arbeiter, sondern wir sind in erster Linie Kinder Gottes. Lass uns das bewusst werden, bewusst machen. Es ist mir die Tage nochmal ganz deutlich geworden, was für Auswirkungen Gott auch durch uns machen kann, was er durch uns, was für Absichten Gott hat. Und dass wir auch dadurch Licht und Salz der Erde sein sollen. Letzte Woche Mittwoch, ich kam 16:30 von der Arbeit nach Hause. Unsere Nachbarin gegenüber, die war schon ganz aufgebracht. Sie stand auf ihrem Hof und ich merkte, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und sie rief nur, Viktor, Helmut liegt in der Garage. Helmut ist unser Nachbar gegenüber und beide sind so um die 80. Und sie sagt, Helmut liegt in der Garage, er bewegt sich nicht mehr. Ich bin dann rüber und ich sehe, er liegt dort und der Nachbar, der auch schon dazugekommen war, der sagt, kein Puls mehr, kein Herzschlag. Man hat noch versucht, Herzrhythmusmassage zu machen und Helmut hat das nicht geschafft. Einen Tag vorher habe ich noch zu Maria gesagt, Mensch, die müssen wir wieder einladen zum Kaffee und Kuchen und vielleicht auch mal bewusster mit denen sprechen, konkreter mit denen sprechen. Am nächsten Tag ist Helmut nicht mehr da, ein sehr schöner, ein liebenswürdiger Nachbar gewesen. Aber Gott möchte, dass wir bei Zeit aufstehen und dass wir aktiv werden, dass wir Salz und Licht der Erde sein können und dass wir auch noch andere Menschen dazu anleiten können oder dazu hinbringen können, auch über Gott nachzudenken und zu akzeptieren, dass unsere Schuld bezahlt ist. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, haben wir gesehen. Liebe ist der Treibstoff und die Liebe ist das Leben im Licht. Amen.